Scham, so meine These, gehört von Kindheit an so untrennbar zu Transitionserfahrungen, dass es nahezu unmöglich ist, zu transitionieren, sich zu outen oder ein geschlechtervariantes Leben zu führen, ohne wiederkehrend, dauerhaft und vielgestaltig beschämt zu werden. Deswegen ist es so schwer, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Beschämung wirkt von außen durch gesellschaftliche Normen auf das Individuum, aber auch innerhalb der Community findet die Beschämung häufig eine Fortsetzung. Das ist eines von sehr vielen Zitaten zu Scham und Transgeschlechtlichkeit, das ich gefunden habe bei meiner Recherche zu dem Thema. Und ich war ziemlich überrascht, ehrlich gesagt, weil ich zu dem Zusammenhang zwischen Trans und Scham total viel gefunden habe im Internet. Und das ist mir davor noch nie bei einem Thema passiert, dass so viele Menschen so viel über Schamerfahrungen und Schamgefühle im Zusammenhang mit etwas geschrieben haben. Und ja, damit beginnt auch eigentlich schon die neue Folge. Erstmal möchte ich euch ein frohes neues Jahr wünschen. Ich freue mich auch im Jahr 2021 ganz viel mit unterschiedlichen Menschen über Scham sprechen zu dürfen, über Schamphänomene, Schamgründe, über vermeintlich falsche und vermeintlich richtige Scham und über die rettende und die toxische Scham und die vielen Facetten, die dieses Gefühl uns eigentlich zu bieten hat. Ich starte dieses Jahr mit etwas Neuem und zwar habe ich heute das Vergnügen, direkt mit zwei Gästen gleichzeitig sprechen zu dürfen. Das habe ich noch nie gemacht und ich bin ziemlich gespannt, wie sich das auf unsere Gesprächsdynamik auswirkt und auch so ein bisschen darauf, wie wir über Scham sprechen und sprechen können. Meine Gäste sind heute Christian und Jonas. Hallo Christian, hallo Jonas. Schön, dass ihr da seid.
Hallo Laura, grüß dich. Servus.
Ihr seid beide Vorstände des Vereins Transmann e.V., und ich freue mich total, dass ihr heute meine Gäste seid und wollte euch zum Einstieg mal fragen, ob ihr euch so kurz vorstellen wollt, sagen wollt, was ihr macht, wer ihr seid, womit ihr euch beschäftigt und auch womit ihr euch bei eurer Arbeit im Verein Transmann beschäftigt.
Ja, dann fange ich einfach mal an. Ich bin der Jonas, ich bin seit 2008 im Vorstand vom Transmann e.V. mit drinnen, seit 2006 im Verein und leite auch seit dieser Zeit zusammen mit dem Christian die Regionalgruppe in München.
Ja, ich bin der Christian, bin ein bisschen länger beim Transmann e.V. Ich bin seit 2006 im Vorstand, leite seitdem auch die Regionalgruppe München. Eben anfangs mit dem Henrik, dann kam der Jonas dazu und so haben die sich das abgewechselt, die zwei. Ich bin geblieben. Das ist eine ganz spannende Aufgabe, die wir haben, denn wir sind einmal zuständig für einen regionalen Bereich, aber parallel eben auch für den bundesweiten Bereich. Das ist halt eine große Herausforderung, dass man das nicht vermischt, beziehungsweise dass man da nicht irgendwas vernachlässigt.
Das kann ich mir vorstellen. Also ich habe so ein bisschen zu eurem Verein gelesen und der existiert ja auch schon richtig lange und hat eine sehr lange Geschichte und ich kann mir vorstellen, dass es dann auch einfach viele, viele unterschiedliche Aufgaben und Arbeitsbereiche gibt, mit denen man sich da auseinandersetzen kann. Bei eurer so alltäglichen Arbeit, genau worum kümmert ihr euch so? Gibt es so Vernetzungstreffen oder ja, wie läuft das so ab?
Ja, zum einen gibt es normalerweise unsere Gruppentreffen, die in München live stattfinden. Jetzt aufgrund von Corona natürlich nicht. Da versuchen wir das Ganze virtuell via Zoom quasi abzuhalten. Live ist natürlich immer ein bisschen schöner und besser, aber wir machen das Beste draus. Ansonsten haben wir noch andere Projekte, die wir dann halt auch starten, wie zum Beispiel den Harte-Fakten-Tag, das dieses Jahr dann auch live nicht möglich sein wird aufgrund von Corona, sondern was wir dann auch wahrscheinlich online abhalten werden. Das ist ein Tag, wo Fachkräfte, Fachpersonal zum Thema Trans referieren und wo die betroffenen Personen und auch die Angehörigen von denen die Möglichkeit haben, sich da auszutauschen, Fragen zu stellen und so viel Wissen in Erfahrung zu bringen, was sie möchten.
Ja, zusätzlich zu den Gruppentreffen, die jetzt wir nicht nur in München anbieten, sondern auch in anderen Städten, nämlich überall da, wo wir eine Regionalgruppe haben. Und derzeit haben wir 8 Regionalgruppen in ganz Deutschland verteilt, im Norden, im Süden, leider noch nicht im Osten, aber dafür in Nordrhein-Westfalen noch sehr stark vertreten, bieten wir halt auch noch die ganze E-Mail-Betreuung an, also dass wir elektronisch zur Verfügung stehen, per E-Mail, per Telefon, dass wir sehr individuell uns auch eben in der Nicht-Covid-Zeit mit den Leuten auch persönlich treffen, in Einzelgesprächen oder dann mit deren Familien zusammen. Ja, was wir noch machen, ist auch bei Facebook sehr viel betreuen. Also wir haben bei Facebook nicht nur unsere Fanseite, dass die Leute so mitbekommen, was der Verein gerade macht, mit dem er sich beschäftigt, sondern wir haben auch 2 Gruppen dort. Eine Gruppe für Angehörige, wo auch Jonas und ich nur die einzigen Trans-Menschen drin sind. um einfach mal direkt auf Fragen antworten zu können, die dann sind. Aber da sind wirklich die Angehörigen, sei es Partnerinnen, Partner oder Eltern, Tanten, Onkels, alles drin, die sich da einfach auf einer anderen Ebene austauschen wollen. Mhm. Ungestört vor allem. Und dann haben wir noch eine zweite Gruppe, wo lauter Trans-Jungs drin sind, die da eben auch sich austauschen und wir da eben aber auch als Moderatoren mit drin sind, wo wir auch immer wieder für Fragen zur Verfügung stellen. Das ist eben das, wo wir direkt mit unseren, sagen wir es mal, Klienten, mit unserer Zielgruppe zu tun haben. Parallel machen wir aber auch, dass wir Infomaterialien erstellen. Jetzt hat der Medizinische Dienst der Krankenkassen neue Begutachtungsrichtlinien rausgegeben. Jetzt müssen wir ganz viel neu anpassen, damit eben wir auch entsprechend in all unseren Medien, die wir haben oder in unseren Gruppen, immer aktuell sind und da eben auch wirklich Hilfe und Informationen geben können.
Das klingt nach einerseits super viel Verantwortung und auch nach einer Arbeit, die wahrscheinlich auch deshalb nicht so leicht ist, weil einfach das Thema, womit ihr euch beschäftigt, einfach wahnsinnig persönlich und intim ist und eben auch mit einer riesigen gesellschaftlichen Stigmatisierung einhergeht, was auch so mitunter der Grund ist, warum ich mir gedacht habe, ich möchte mal mich genauer über dieses Thema unterhalten, weil ja mit so gesellschaftlicher Stigmatisierung auch oft einfach diese Schamgefühle einhergehen. Ja, vielleicht könnten wir mal so ein bisschen mit euren beiden Geschichten quasi anfangen. Vielleicht könnt ihr mir erzählen, wann ihr so angefangen habt, euch überhaupt so Gedanken über quasi Geschlecht zu machen und wie diese Auseinandersetzung ablief.
Also bei mir war es so, dass ich als Kind zwar schon immer gemerkt habe, dass ich irgendwie anders bin und mir da auch oftmals gewünscht hätte, quasi als Junge nächsten Tag aufzuwachen, aber ich hätte damals nicht mich hinstellen können und sagen können, ich bin Junge. Also wenn man mich als Kind gefragt hätte, bist du Junge oder Mädchen, hätte ich gesagt, ich bin Mädchen. Muss dazu sagen, dass ich auch in einem sehr religiösen Umfeld aufgewachsen bin und dadurch auch gelernt habe, einfach da Dinge nicht zu hinterfragen und einfach zu tun, was einem quasi so mehr oder weniger halt gesagt wird. Und das habe ich auch lange durchgezogen, bis ich mich dann irgendwann von diesem religiösen Umfeld gelöst habe und angefangen habe, quasi zu leben, mehr oder weniger. Und irgendwann, als ich so um die 35 war, war bei mir einfach der Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe eigentlich mein Leben so weit im Griff und trotzdem bin ich nicht happy und trotzdem fühle ich mich nicht wohl und habe aber nicht herausgefunden, warum das so ist und bin dann eben intensiv auf die Suche gegangen, was eigentlich da nicht passt bei mir, sage ich mal. Und in dieser Suche bin ich eben über das Thema Trans gestolpert und habe dann einfach einen Namen für das gehabt, für das, wie ich mich fühle und wie ich mich empfinde. Das, ich dachte immer, ich wäre halt einfach nur anders. Ich habe früher oft gehört, ich solle zu Pushikos sein und konnte mit dem Begriff nicht wirklich viel anfangen. Und rückwirkend betrachtet habe ich viele Situationen gefunden, wo das eigentlich klar war, die mir aber einfach damals nicht bewusst waren.
Dazu eine kurze Nachfrage. Kannst du so eine Situation mal so beispielhaft benennen, die dir vielleicht damals nicht so bewusst war, was du dann rückblickend aber bemerkt hast?
Ich habe zum Beispiel, also mein Papa hat zum Beispiel mal ein aprikofarbenes Männerhemd aussortiert, weil es eben zu eng war und ich habe mir das unter den Nagel gekrallt und habe das dann angezogen und war dann total stolz. Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich kein Hemdenmensch, aber da war ich einfach stolz, halt so ein Männerteil irgendwie zu haben. Und meine Mama hat sich dann gedacht, ah, toll, nachdem quasi das Hemd mir ja scheinbar so gut gefällt, dann muss man das halt umnähen zur Bluse. Und hat es dann auch gemacht, hat es dann umgenäht zur Bluse, damit es mir quasi besser passt. Und ab diesem Zeitpunkt wanderte das Teil dann in den Müll. Ich habe es dann nicht mehr angezogen. Also das war so eine Situation, an die konnte sich auch meine Mama dann erinnern, als ich ihr das erzählt habe, wo ich unbewusst mich eigentlich gegen diese weibliche Bluse quasi gesträubt habe und eigentlich das Männerhemd mir total viel bedeutet hat in dem Augenblick. Und ja, ab dem Zeitpunkt, wo es eben umfunktioniert wurde auf weiblich, war es für mich nicht mehr interessant.
Mhm. Bei mir war es so, dass ich schon so mit dem 4., 5. Lebensjahr zu meinem Vater gegangen bin und gesagt habe, warum bin ich eigentlich kein Junge? Warum habe ich das nicht, was mein Bruder unten hat? Wir haben früher als Kinder sehr viel im Garten gespielt. Mein Vater hat uns so ein kleines Bad gebaut, wo wir eben dann auch im Sommer dann auch nackt rumgesprungen sind. Und da habe ich natürlich schon den Unterschied zwischen meinem Bruder und mir gesehen, dass mir bei mir einfach ein Körperteil gefehlt hatte. Und da war ich sehr traurig drüber und ich wollte das eigentlich haben, weil ich mich von klein auf eigentlich immer mehr als Junge gefühlt habe und überhaupt nicht so dieses Mädchenbewusstsein hatte. Ich habe mir auch da wirklich lange nicht gedacht. Also während da meine Klassenkameradin oder im Kindergarten die Mädchen schon mit dem Badeanzug rumgelaufen sind oder mit dem Bikini, obwohl noch nie überhaupt nichts da war, ja, reden da im Alter wirklich von 6, 8 Jahren, bin ich halt nur in der Badehose rumgelaufen und das in der jungen Badehose, weil mir das überhaupt nicht anders bewusst war. Also ich habe mich auch gar nicht anders wohlgefühlt. Ich war fremd, das machen Mädchen, das war ich nicht. Und damit habe ich das eigentlich schon sehr früh erkannt, hatte aber da überhaupt keinen Namen dafür. Mein Vater hat mir dann mal erklärt, du bist aber ein Mädchen. Jetzt hatte ich das Glück, dass mein Vater alleinerziehend war und natürlich auch so das Geld jetzt nicht nur vorhanden war. Das hieß für mich, ich durfte von meinem älteren Bruder auf die Klamotten auftragen. Was natürlich mein Empfinden noch viel mehr eigentlich befriedigt hatte, weil es waren ja jungen Jeans, es waren jungen T-Shirts, es waren Pullis. Also da gab es keine Kleider oder Röcke sondern in meinem Kleiderschrank, sondern es gab eigentlich immer die Klamotten von meinem Bruder. Das Einzige, wo ich mich daran erinnern kann, und da gibt es auch noch ein Bild davon, das war bei der Einschulung von meinem Bruder, da war ich 3, 4, wo ich dann eben ein Kleidchen anhatte. Ja. Und bei meiner Einschulung selber hatte ich einen Schottenrock an. Das weiß ich, weil am gleichen Tag dieser Schottenrock durch einen blöden Zufall Feuer gefangen hatte und somit dann auch gleich vernichtet war. Aber ansonsten habe ich halt immer nur Hosen angehabt. Und für meinen Vater war das auch irgendwie völlig okay. Es war so, ich bin zwar als Mädchen, ich hieß Christine, hat mich auch immer so gerufen. Ab und zu hat er mich auch Christian gerufen, da habe ich mich immer gewundert, warum. Wenn ich ihn dann gefragt habe, habe ich aber keine Antwort bekommen. Irgendwann, als ich dann soweit war, mit Schule war fertig und dann eben die Lehre begonnen hatte, ich hatte eine Banklehre gemacht und da hat mein Vater dann eben gemeint, ja, jetzt muss ich mich halt etwas femininer anziehen. Und das war für mich also total schlimm, weil so was gerade so ging, war eine schwarze Hose, kein Rock, aber eine Hose, flache Schuhe und dann eben eine Bluse, die aber doch sehr hemdartig war. Also nicht so diese klassisch weiblichen Blusen mit irgendwelchen Bändelchen oder Rüschchen und so weiter, sondern das waren wirklich mehr die klassisch gerade geschnittenen Blusen, die also im Endeffekt nur andere Knöpfe hatten, aber sonst wie ein Hemd aussahen. Da war ich dann eben glücklich. Ja, so bin ich halt groß geworden und ich hatte das eben auch in der Zeit zur Pubertät. Meine Banklehre und so weiter, habe ich das halt auch verdrängt, weil es war für mich so ein Kompromiss, somit konnte ich ja irgendwie rumlaufen. Aber also ich hatte ja auch keinen Begriff dafür, ich wusste auch gar nicht, wo ich suchen sollte. Als ich dann aber mit Ende 20 nach München gezogen bin, bin ich durch Zufall in der schwul-lesbischen Szene unterwegs gewesen. Dann habe ich jemanden kennengelernt, der hatte schon ein bisschen mehr getrunken gehabt. Und der hat dann mir gesagt, du bist auch ein Transmann, du weißt es nur noch nicht. Und er sagt, was soll ich sein? Ja, ein Transmann. Und ich so, was ist denn das? Ja, so wie ich auch. Du bist als Frau auf die Welt gekommen, aber im Grunde genommen lebst du doch die Identität eines Mannes. Und du fühlst dich doch auch wie ein Mann. Oder habe ich da jetzt so Unrecht? Und dann habe ich gesagt, weiß nicht. Und das war so ziemlich zeitgleich mit dem Zeitpunkt, wo eine beste Freundin von mir gesagt hat, Chris, in dir schlummert was. Sie hat auch immer nur Chris zu mir gesagt. Nie irgendwie Christine, sondern immer nur Chris. In dir schlummert was, du musst nur herausfinden, was es ist. Aber sie wollte mir nicht mehr geben. Sie wollte mir nur diesen Anstoß geben, mal über mich nachzudenken. Und dann mit diesem einen Abend, wo eben mir der eine ins Gesicht gesagt hat, du bist ein Transmann, du weißt es nur nicht, hat natürlich dann die Maschinerie in meinem Kopf angefangen zu rattern. Ich habe mich mit der Thematik auseinandergesetzt und dann habe ich erst mal verstanden, was mit mir ist.
Das sind irgendwie, ich finde die beiden Geschichten so nebeneinander irgendwie total interessant, weil sie so unterschiedlich laufen und weil da, also ich finde, man merkt da schon, dass es sowohl natürlich eine Selbstwahrnehmung von sich selbst ist und dass aber auch so ganz viel auch noch so Zuschreibungen von außen irgendwie so mit reinspielen. Also ihr habt auch beide beschrieben, dass es quasi so eine Zeit gab, in der ihr noch keinen Begriff dafür hattet. Wenn ihr euch an diese Zeit zurückerinnert, gab es da so Schamgefühle für das eigene Identitätserleben oder für dieses, was du vorhin auch als so sich anders fühlen beschrieben hast oder so, gab es da, also war da Scham schon präsent?
Bei mir war Scham ganz doll präsent in Bezug auf meine Brüste. Ich war damit sehr viel Material gesegnet früher und die fingen auch relativ früh an zu wachsen und ich habe mich lange Zeit nicht drum gekümmert, mal irgendwie ein BH oder sowas zu nehmen, weil es in meinem Gedankengut einfach nicht vorkam, dass ich ein BH tragen sollte. Und meine Mama hat dann, also ich wurde dann immer bubbeliger und habe immer rumgezupfelt an meiner Kleidung, weil ich natürlich das irgendwie versucht habe zu verstecken. Und Meine Mama hat irgendwann gesagt, ja, wenn ich weiterhin so bucklig wäre, dann kauft sie mir so einen Gurt, der mich dann zurückzieht und mich gerade macht. Und das war für mich so, um Gottes Willen, dann kommen die Dinge ja noch weiter vor. Also es ging ja gar nicht. Und in der Schule wurde ich dann irgendwann mal von Klassenkameradinnen drauf angesprochen, dass es halt doch mal schön wäre, wenn ich jetzt mal endlich ein BH anziehen würde, weil das Gebaumel da vorne ist halt nicht so ganz toll. Und es war eine super peinliche und super schambehaftete Situation für mich. Und ich habe dann schon BHs angezogen, aber ich habe mir dann halt immer eher so Sport-BHs oder sowas dann besorgt, die und versucht, es halt mehr oder weniger flach zu drücken und zu schauen, dass sich da nichts bewegt oder irgendwie, anstatt mir schöne Dessous zu kaufen oder stolz zu sein auf meinen ersten BH. Also ich sehe das jetzt bei den Kindern oder habe das miterlebt bei den Kindern von meiner besten Freundin aus Österreich, wie stolz die waren, als sie mit ihrem ersten BH quasi da hier durch die Gegend spaziert sind, und das hätte ich nie nachvollziehen können mit dem Alter damals.
Ich hatte als Kind und Teenager hatte ich eigentlich wenig Schamgefühl, weil so lange nichts gewachsen war und der Oberweite war das für mich so, das ist flach und da kann ich in der Badehose rumlaufen und kann so rumlaufen, wie ich möchte, und ich habe mir da nichts gedacht. Und aber dann, als die Pubertät eingesetzt hatte, war das für mich schon sehr schlimm. Und dann, also erstmal das Brustwachstum hat angefangen. Das war, da hatte ich wie beim Jonas auch das lange Zeit ignoriert, bis dann eben auch bei mir die Klassenkameradinnen gesagt hatten, du magst jetzt nicht mal langsam einen Sport-BH oder generell einen BH anziehen, weil das ist ja nicht wirklich schön. Und das Zweite, was dann für mich wirklich sehr, sehr schlimm war, war, als dann meine Menstruation angefangen hatte. Ich hatte eben, also mein Vater war eben alleinerziehend, und die Partnerinnen, die er hatte, da hatte ich jetzt nicht so das Verhältnis dazu, dass man über dieses Thema spricht. Mein Vater war mit der Situation völlig überfordert und ich musste damit irgendwie selber klarkommen. Und das war für mich dann eben, wenn das eben einmal im Monat war, war das einfach die Hölle, das irgendwie so zu kaschieren, dass nichts in die Hose geht, damit es keiner mitbekommt. Am liebsten hätte ich mich in der Zeit einfach vergraben, weil das einfach so war, das hat nicht zu mir gehört. Das war für mich ganz schlimm. War dann wirklich froh, als ich dann gehört hatte, wo ich dann mit der Hormonbehandlung angefangen habe, dass man da dann eben auch mit zusätzlichem Präparat das ziemlich schnell unterbinden kann. Dann war das Thema für mich dann Gott sei Dank erledigt. Aber das waren für mich so zwei Punkte, wo ich wirklich auch ein sehr großes Schamgefühl hatte. Vor allem, ich musste das ja jeden Monat irgendwie verstecken. Ja. Und ich konnte dann auch Sachen nicht machen, die ich eigentlich machen wollte. Ja. Ich konnte in der Zeit nicht wirklich Fußball spielen, wir konnten nicht schwimmen gehen. Also das waren für mich einfach so Punkte, wo ich einfach sage, oh nee, bin froh, dass es heute nicht mehr so ist.
Ja. Ja, ich kann mir also vorstellen, dass quasi bei, also sowohl wenn Brüste wachsen, als auch wenn Menstruation einsetzt und man das einfach als etwas wahrnimmt, was so gar nicht zu einem gehört, dass das einfach also unfassbar schmerzhaft sein muss und dann auch nochmal so viel mehr, weil es ja beides auch tendenziell sichtbare Dinge sind, die man auch einfach an sich selbst sieht, dass das auch mit einem enormen Schamgefühl einhergeht, eben weil man es, wie du schon gesagt hast, so schwer verstecken kann oder auch gar nicht verstecken kann.
Was so in der Pubertät, weil es meine Klassenkameraden, die Jungs, dann ihren Flaum bekommen haben, dann habe ich halt auch immer geschaut, dass bei mir auch was wächst und gefühlt, und dann, wenn dann mal so ein Härchen gewachsen ist irgendwo, dann war ich ganz stolz und habe das halt stehen lassen. Und dann die Hänseleien von den Klassenkameradinnen dann, du lässt dir ein Damenbart stehen, das ist ja ekelhaft. Und ja, das waren dann natürlich auch so Sachen, oder dann auch nur den Armen nicht rasieren, weil die Jungs machen sowas nicht. Ja, und wenn die Mädchen das dann gesehen haben, also das, was mir dann entgegengebracht hat, das war dann schon sowas, wo man sich dann manchmal wirklich am liebsten im Boden eingegraben hätte und gesagt hätte, oh Gott, bitte, Loch, mach dich auf und lass mich versinken.
Ja. Ja, gerade weil das ja dann auch irgendwie Zeiten sind, in denen man so krass bemerkt, wie das eigene Empfinden in Konflikt kommt mit diesen Normen und Erwartungen, die andere Leute irgendwie an einen stellen. Und dass man irgendwie selbst für sich einfach nicht rasieren möchte und irgendwie froh ist um jedes Haar, was wächst. Und von den anderen bekommt man die ganze Zeit gespiegelt, hey, nee, die Haare dürfen da nicht sein, weil das passt ja nicht. Also das ist alles so ein Boden, auf dem halt Scham, glaube ich, so richtig krass wuchern kann eigentlich. Als ihr dann quasi den Begriff Trans für euch gefunden hattet, was ist da mit eurer Scham passiert? Ist die Scham dadurch erleichtert worden oder vielleicht erstmal stärker geworden, oder wie war das?
Also Bei mir war es so, dass ich, wo ich dann mit den Hormonen angefangen habe, muss man dazu sagen, ist das ja nicht ein Prozess, der von heute auf morgen, du gehst heute als Frau ins Bett und wachst morgen als Mann auf. Gott sei Dank ist es nicht so ein Prozess, sondern Gott sei Dank dauert der Prozess länger, dass man sich einfach da auch dran gewöhnen kann und da reinwachsen kann. Aber nichtsdestotrotz kommt irgendwann mal so eine Phase, zumindest war es bei mir so, wo man von außen als nicht so ganz eindeutig wahrgenommen wird. Also die Leute gucken einen an und wissen nicht so recht, ist es jetzt eine Frau oder ist es ein Mann, was ich da vor mir habe und sehe. In dieser Phase war es für mich einfach ein bisschen schwierig rauszugehen. Also ich bin früher gerne weggegangen, gerne mal in die Disco gegangen oder irgendwas. Und in dieser Phase bin ich eigentlich so gut wie gar nicht rausgegangen, weil ich dieses Unzweideutige, dieses Überlegen, was die Leute dann hatten, dieses Versuchen, mich einzusortieren, das war für mich einfach total unangenehm. Und da habe ich mich dann einfach eher ein bisschen daheim verkrochen, sage ich mal. Und erst als ich wieder so als Mann wahrgenommen wurde, als man gesehen hat, okay, da ist ein Kerl oder wie, dann habe ich mich wieder ausgetraut oder dann bin ich wieder mehr unter die Leute gegangen.
Ich konnte mich gar nicht verstecken in der Zeit, wo ich da eben dieses innere Coming-out hatte, wo ich so verstanden habe, was mit mir los ist. Denn ich war da voll berufstätig und war in der Gastronomie und da verbringst du einfach sehr, sehr viel Zeit. Gott sei Dank war ich jetzt in der Küche, also nicht beim Kundenverkehr draußen, sondern eben in der Küche. Und meine Arbeitskollegen und Kolleginnen haben das eigentlich, und auch meine Chefs haben das recht gut aufgenommen, haben das auch versucht zu akzeptieren und haben mich auch versucht, so schnell wie möglich als Christian dann zu involvieren. Das Zeugnis wurde auf das ausgestellt und ich habe mal so entsprechend angesprochen und gar nichts. Und damit ist eigentlich die Scham bei mir ziemlich schnell verflogen gewesen, weil einfach mein Umfeld mich so schnell so akzeptiert hat, wie ich mich gefühlt habe. Ich durfte mich auch in der Männerumkleide umziehen und nachdem ich einen recht guten Binder hatte, mit dem ich meine Brust kaschieren konnte und mir eh ein bisschen körperlich ein bisschen kräftiger gebaut bin, wo man auch sagt, okay, Jungs mit der Statur haben eh ein bisschen einen Busen, ja. Also da war das jetzt dann eben nicht ganz so schlimm. Und da habe ich das eigentlich recht schnell abgelegt, dieses Gefühl. Also mich dann auch in der Männerumkleide dann zumindest Kochjacke und Hose umzuziehen, auch wenn noch nichts zwischen den Beinen war, dass man das einfach da ganz schnell abgelegt hat.
Kannst du noch mal kurz erklären, was so, also weil du gerade den Begriff inneres Coming-out verwendet hast, ob es ein also inneres und äußeres Coming-out gibt oder was das bedeutet?
Das innere Coming-out ist eigentlich das Bewusstwerden, was mit mir selber los ist oder dass etwas nicht stimmt und dann wirklich auch schon die Bereitschaft da ist, der Thematik mal nachzugehen und zu schauen, was ist denn überhaupt das Thema? Woran liegt denn das? Ist das jetzt irgendwas Zeit, weil das gerade absolut in ist? Oder ist das was nur temporär ist? Oder ist das was wirklich mein Leben nachher dauerhaft ändern wird? Also wenn dieses wirklich Bewusstsein da ist. Zu diesem Bewusstsein gehört eigentlich auch schon zu erkennen, dass man einen gewissen Leidensdruck hat. Man weiß noch nicht selber, wie stark dieser Leidensdruck ist, ja, weil das muss man erstmal selber dann herausfinden und erarbeiten. Aber man merkt schon, da ist irgendwas, was mich bewegt. Also muss ich der Sache nachgehen. Das ist das innere Coming-out, das ich mit mir selber ausmache. Und das normale Coming-out, das ist dann wirklich das, wo man sagt, ich gehe dann eben zu anderen und erkläre denen, was los ist und versuche, denen das so weit zu erklären, dass sie es auch verstehen und damit auch umgehen können. Was nicht immer klappt, aber in den meisten Fällen schon.
In Bezug auf das innere Coming-out, denkt ihr, dass vielleicht Scham da so eine Rolle spielt, dass sich dadurch diese Schamgefühle vielleicht das innere Coming-out irgendwie verzögert oder manchmal länger dauert, also dass Scham da auch irgendwie mit reinspielt?
Mit Sicherheit hat Scham da auch was damit zu tun, aber in Bezug auf dessen, wie man auch aufgewachsen ist, also je nachdem, wie bist du erzogen worden, wie gehen Eltern generell mit Themen um, das lernst du ja dann auch als Kind, das wird ja auch als Kind dann projiziert. Wie gesagt, bei mir war es ein sehr religiöses Umfeld, wir haben da nie was hinterfragt, wir haben einfach nur gemacht. Und genauso war es dann auch bei mir mit dem Thema, dass ich das als Kind zwar schon gemerkt habe, dass da was ist, gerne bei Vater, Mutter, Kind spielen immer die männliche Rolle eingenommen habe, aber das halt nie hinterfragt habe, sondern einfach nur gemacht habe. Und von dem her, denke ich, hat das schon viel damit zu tun, auch wie die äußeren Einflüsse sind, wann du dein inneres Coming-out hast oder sagen wir mal so, wann deine innere Bereitschaft es zulässt, das Thema auch wirklich dann zu transportieren.
Könnt ihr so ein bisschen was darüber erzählen, ob es quasi in eurer Geschichte zu beschämenden Erfahrungen gekommen ist, als ihr quasi auch ein äußeres Coming-out quasi hattet? Also ob ihr da auch mal negative Erfahrungen gemacht habt? Weil Bisher hattet ihr ja jetzt eigentlich eher erzählt, so die Familie ist damit dann eigentlich relativ gut umgegangen oder das Arbeitsumfeld hat sich schnell darauf eingelassen, hat dich auch schnell beim richtigen Namen genannt und so. Gab es da auch mal andere Erfahrungen?
Definitiv. Also auch familiär, denn ich habe mich noch bei meinem Vater outen können, kurz bevor er dann verstorben ist, und das war für ihn völlig in Ordnung, weil für ihn war der Hauptgrund oder das Wichtigste, dass ich glücklich bin. Und er hatte das Gefühl, dass ich, wenn ich diesen Weg gehe, auch wirklich mal glücklich werde, weil er hat gemerkt, dass ich unglücklich war. Mein Vater hat das gespürt. Meine Stiefmutter hat das akzeptiert, aber zum Beispiel meine Stiefgeschwister und mein eigener Bruder haben das überhaupt nicht akzeptiert. Auch bis heute nicht. Also meine Stiefmutter schaut immer noch, dass wenn Jonas und ich mit ihr Kontakt haben, dass dann ihre Töchter und ihre Schwiegersöhne nicht da sind. Ja, auch mein Patenkind, das ich eigentlich habe, wurde darüber informiert mit der Information, dass ich von ihm nichts wissen möchte, was aber gar nicht stimmt. Also da merkt man, die hatten da einfach abgeblockt. Das ist zum Beispiel eine negative Erfahrung durch mein Coming-out, das ich gemacht habe. Eine damals sehr gute Freundin aus Berlin, die ich über Lesbenchat kennengelernt habe, weil ich eben auch vor meinem Coming-out als Transmann nicht nur meine eigene Identität gesucht habe, sondern auch meine sexuelle Orientierung gesucht habe und da ziemlich viel ausprobiert hatte, hatte sich dann auch von mir sehr schnell abgewendet, weil sie nicht damit klarkam, dass ich ja jetzt zum bösen Geschlecht wechsle. Da hast du einfach gemerkt, dass da einfach noch diese Denkweise sehr anders war vor vielen Jahren. Das sind ja schon einige Jahre jetzt her bei mir. In der Zwischenzeit hat sich das ja geändert, Gott sei Dank, in vielen Köpfen. Nicht in allen, aber doch in vielen Köpfen hat sich das geändert.
Zu mir kann ich sagen, dass ich in der Familie da keine Probleme hatte. Die haben mich dann schon relativ schnell alles so akzeptiert, wie ich dann halt auch war und versucht, den neuen Namen, das neue Pronomen zu verwenden und alles. Das ging problemlos. Wo ich dann einfach Einzelsituationen hatte, wo ich mich dann halt echt ja mehr oder weniger auch geschämt habe dafür, war einfach, als ich mich wieder dann unter die Leute traut habe, also arbeiten bin ich ja gegangen, das war kein Thema, arbeitsmäßig war auch alles okay. Nur als ich dann halt mal wieder weggegangen bin, oder da war auch die Zeit des Internet-Datings groß geschrieben, wo man sich da verabredet hat und danach dann live getroffen hat und ich mich dann halt auch mit jemandem live getroffen habe und dem dann halt erzählt habe, was halt los ist mit mir, und er dann halt meinte so von wegen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dich nicht getroffen, ich will schon einen richtigen Kerl. Und dieses Bewusstmachen so von außen, so von wegen, du bist ja nicht richtig, was ja so nicht stimmt. Ja, das hat mich schon nochmal nicht ein bisschen, sondern eigentlich ziemlich beschämt. Also eigentlich mal wieder ein paar Schritte zurückgeworfen, sagen wir mal so, weil man das Gefühl hatte dann, okay, man ist nicht gut genug, man ist nicht richtig. Klar, man hatte vielleicht noch keine OPs, aber selbst da habe ich mir dann angefangen, Gedanken zu machen, ja, wird sich das dann auch wirklich ändern, wenn ich dann OPs habe, oder sehen die Leute mich dann immer noch falsch? Also das sind dann so Gedanken, die dann halt in einem abgehen.
Ja, ich finde es traurig zu hören, weil bei beiden Erfahrungen, das waren ja auch irgendwie Erfahrungen, die man so innerhalb von einer queeren Community irgendwie gemacht hat. Und eigentlich erwartet man ja oft von genau den Leuten irgendwie viel Unterstützung und viel Rückhalt und so. Und dann ist es irgendwie, also traurig da manchmal zu merken, ah okay, nee, also ich meine, man denkt immer so, ja, LGBTIQ-Community, also alle haben diese Erfahrung des anderen oder des Geblamed-Werdens oder so. Und sind da dann solidarisch, aber passiert halt leider oft, dass man dann auch irgendwie andere Erfahrungen macht. Also ich habe noch mal eine Frage bezüglich Transitionierung. Habt ihr so bemerkt, dass es bei euch Unterschiede im Schamerleben gab, davor und danach? Also dass ihr irgendwie davor ein verstärkt, also genau, ja, ihr wisst, was ich meine.
Wir wissen, was du meinst. Also ich muss dazu sagen, ich habe mir natürlich schon Gedanken auch gemacht, weil ich ja durch die Aufklärung, die ich auch im Verein bekommen habe, wenn ich die und die Schritte gehe, was da so alles passiert, also zum Beispiel, wenn ich die Mastektomie mache, die Angleichung der weiblichen Brust an eine männliche Brust, dass bei der Ausgangslage, die ich hatte, natürlich Narben entstehen würden, habe ich mir dann nicht so viel Gedanken gemacht, denn mein Vater hatte in den 80er Jahren eine künstliche Hauptschlagader vom Hals bis runter in die Knie bekommen. Da hat also eine komplette durchgehende Narbe gehabt, die sich am Bauchnabel oder unterhalb vom Bauchnabel nachher noch geteilt hatte. Also seinen ganzen Körper, eine riesen Narbe. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, dass man sich deswegen nicht schämen muss, wenn man sowas hat. Weil mein Vater ist da sehr cool mit umgegangen. Der hat nämlich oft im Schwimmbad gesagt, wenn er mal drauf angesprochen ist, ja, wissen Sie, ich ärgere mich auch, dass da eine Narbe ist. Ich habe extra noch zum Operateur gesagt, er soll einen Reißverschluss einnähen. Weil dann könnte man das bei jedem Eingriff halt wieder auf und zu machen. Das wäre doch viel praktischer. Also somit habe ich eigentlich ganz schnell gelernt, dass man mit so einer Narbe sich nicht schämen muss und dass man mit Narben auch ganz, dass die einfach zu einem gehören. Für mich war das dann ganz schnell klar, ich brauche mich da nicht schämen und das, was ich vorher eine Zeit lang versteckt habe, meinen weiblichen Körper, weil ich mich deswegen geschämt habe, war dann für mich danach schnell ganz klar, wenn ich den los bin, dann gehe ich auch wieder ganz ungeniert oben ohne. Das habe ich dann auch bei einem der ersten Christopher Street Days dann gemacht, nachdem ich meine Operation hatte. Natürlich kam dann von einigen so, muss das sein und wirklich, zieh lieber ein T-Shirt an, schön bist du nicht. Aber die haben das wahrscheinlich mehr auf meinen Körper generell gemacht, weil ich jetzt nicht das Sixpack hatte, was ich gezeigt habe, sondern eher meine Wampe, die ich mir angegessen habe. Und dann habe ich mir gedacht, nö, ich bin ich und ich laufe jetzt so rum, ich schäme mich deswegen. Also ich habe das wirklich abgelegt gehabt in dem Moment.
Wobei ich natürlich dazu sagen muss, dass es schon komisch ist, also gerade wenn du das oben ohne jetzt auch angesprochen hast, so das erste Mal baden gehen, dann oben ohne. Auf der einen Seite freut man sich natürlich, weil man ja jetzt frei ist und die fasten Brüste quasi mehr oder weniger weg sind. Auf der anderen Seite ist es schon durch dieses jahrelange Verstecken, weil die ja doch nicht so klein waren, ist es dann schon erstmal komisch, oben ohne ins Schwimmbad zu gehen. Und man hat immer das Gefühl, die gucken mit Sicherheit alle, die sehen mit Sicherheit alle die Narben. Also am Chris und mir ist es so gegangen, dass wir mal gemeinsam in die Therme gegangen sind und eigentlich uns dann dabei ertappt haben, dass wir beide mehr darauf geguckt haben, wie die anderen gucken und festgestellt haben, dass die anderen gar nicht so viel gucken, dass wir eigentlich mehr damit beschäftigt waren zu gucken, als die anderen mit uns beschäftigt waren. Eigentlich auch mal eine komplett neue, aber dann doch eigentlich positive Erfahrung, weil uns das gezeigt hat, nö, die anderen, die Leute, die gucken gar nicht so. Also wenn du dich normal benimmst und nicht irgendwie jetzt auffällig benimmst, dass die Leute einen Grund haben hinzuschauen, schaut da eigentlich gar keiner, das interessiert eigentlich gar keinen, wie du da rumläufst im Prinzip.
Das ist auch wirklich ein Lernprozess, den man hat während seiner Transition oder auch danach, dass man trotz der Transition nicht der Mittelpunkt der Welt wird, ja? Sondern dass sich doch weiterhin alles um die Sonne dreht und dass man eigentlich nur ein ganz kleines Wesen auf dieser Welt ist, dass man gar nicht so mitsteht. Was ich aber durch die viele Vereinsarbeit oder so auch immer wieder erlebe, ist, dass das Schamgefühl vieler ganz unterschiedlich ist. Zum Beispiel, wenn die Stimme jetzt nicht so tief wird, wie man sich das vielleicht erwünscht, dass sich dann manche Leute doch deswegen extremst schämen und dann sich gar nicht trauen, an Gesprächen teilzunehmen, weil sie ja dann ihre Stimme kundtun würden, ja, und damit vielleicht outen könnten, dass sie vielleicht doch gar keine so eine tiefe Stimme haben. Aber wo steht geschrieben, dass ein Mann eine tiefe Stimme braucht? Ich kenne so viele Cis-Männer, also Männer, die als Mann geboren oder als Junge geboren sind, als Mann leben, in der Identität, wo du wirklich sagst, die haben so eine hohe Stimme, wenn du da nicht hinschaust, musst du auch erst kurz überlegen, bist du Mann oder Frau. Meine Stiefmutter hat so eine tiefe Stimme, die wird am Telefon so oft als Herr Schabel-Blessing angesprochen, ja, und dabei ist sie eine Frau. Also wo gibt es diese Normen und wo steht geschrieben, dass du das und das erfüllen musst, um als Mann oder als Frau zu gelten? Das ist, finde ich, immer ganz schwierig.
Also das finde ich mega gut, dass ihr das ansprecht, weil ich glaube auch, dass es so, also dass man, glaube ich, gerade als Transperson dann unter so einem enormen, ich nenne es jetzt mal Performance-Druck steht. Also dass man sich irgendwie so krass bemühen muss, irgendwie ein authentisches Bild von Mann sein oder so abzugeben. Dass man vielleicht auf manche Sachen mehr achtet, als das jetzt irgendwie Cis-Personen machen, wenn sie sich so überlegen, ah, was macht mich jetzt zur Frau oder was macht mich jetzt zum Mann. Ich bin da auf so ein Zitat gestoßen, das würde ich kurz vorlesen, weil ich es irgendwie ganz gut fand und weil das so sehr eindrücklich dazu passt. Wo immer uns Diskriminierung begegnet, die Scham ist die innere Stimme, die uns zuflüstert, das geschieht dir recht. Du verdienst diese Abwertung, diese Beleidigung, diese Entrechtung, diese Gewalt, weil du wirklich nicht gleichwertig bist, weil du lächerlich bist, unmoralisch, unnütz. Du bist eine Schande für deine Familie, für deine Religion, für die Gesellschaft, für dich selbst. Das erste Coming-out, immer noch eine der krisenhaftesten Lebensphasen vieler queerer Menschen, ist nicht nur deswegen so schwierig, weil oft berechtigte Sorge vor äußerer Ablehnung besteht. Es ist nicht zuletzt die verinnerlichte Scham, die diesen Schritt so erschwert. Es geht dabei um die Entblößung von etwas, von dem wir gelernt haben, dass es etwas extrem Intimes sei und dass wir deswegen aus Schamgefühl verborgen gehalten haben. Das kostet Überwindung. Ja, genau diese verinnerlichte Scham, die dann auch dazu führt wahrscheinlich, dass man sich so extrem kritisch selbst begutachtet und dann eigentlich ständig im Überprüfungsmodus ist. Das stelle ich mir im Alltag einfach wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend vor. Und das macht es dann natürlich auch schwieriger, so nach außen zu gehen und zu sagen, so, das bin ich.
Es ist ein großer Lernprozess, den man da durchläuft. Also egal, um was es jetzt geht, ob es jetzt um das Thema Bartwuchs geht bei uns Transmännern oder um das Thema Brustwachstum bei Transfrauen oder ob es um das Thema Stimme geht bei uns Transmännern. Ich bin jetzt auch nicht der tiefe Brummbär von der Stimme her und habe mir da am Anfang auch Gedanken gemacht, so von wegen, wird das noch tiefer oder nicht. Muss aber mittlerweile dazu sagen, die Leute, die mich kennen, wissen, das ist meine Stimme, die gehört zu mir. Ich bin halt nicht der Brummbär. Und auf der anderen Seite hat es beruflich teilweise auch Vorteile für mich, weil ich eine Chefin habe und wenn ich irgendwas erfragen muss am Telefon und dann in meinen Freundlichkeitsmodus schalte, verwechseln die mich auch oft mit meiner Chefin und ich kriege dann Informationen, die ich sonst mit tiefer Stimme nicht bekommen hätte aus Grund von Datenschutz. Also es kann auch manchmal, sage ich mal, vorteilhaft sein, wenn irgendwas vielleicht nicht so ist. Und ich glaube, dieser Lernprozess, ich glaube, durch das, dass man jahrelang einfach versucht hat, dem Thema in unserem Fall jetzt Mann, gerecht zu werden und zu versuchen, auch wirklich als derjenige anerkannt zu werden und wahrgenommen zu werden, der man innerlich ja ist, ist es einfach ein Riesenlernprozess, dass man dann, wenn man transitioniert, wirklich Stück für Stück loslassen kann und den Dingen einfach seinen Lauf lassen kann und einfach gucken, was passiert. Und auch beim Thema Outing, so viele Leute machen sich Gedanken über das Thema Outing. Die meisten machen einfach immer den Fehler, wir nehmen jetzt die Weihnachtsfeiertage her im Kreise der Familie, wenn alle beieinander sind, dann haue ich es raus. Wo ich mir immer denke, warum denn gerade an Weihnachten? Warum, wenn die Zeit ist, wo man eigentlich friedlich und gelöst beieinander sitzt, warum muss ich dann das Thema auf den Tisch bringen? Also verstehe ich dann manchmal auch nicht. Aber gut, im Endeffekt ist es so, dass viele, also eigentlich 80-90% feststellen, dass die Angst, die man vor dem Outing hatte, eigentlich unbegründet war, weil es in den meisten Fällen eh gut läuft. Also ich kenne nur ganz, ganz, ganz wenige Fälle, wo es nicht so hingehauen hat, wo der Transmann oder die Transfrau nicht akzeptiert wurde von der eigenen Familie.
Es ist einfach die Angst, die viele haben und es ist einmal Scham und aber auch einmal Angst, dass man einfach aus diesen vorgegebenen Normen, die von der Familie vorgeprägt werden, einfach abweicht. Ja, dass man einfach ausbüchst aus diesem ganzen Gerüst, dass man einfach anders ist. Das ist was, wo die Leute einfach diese Angst haben, was passiert dann? Also das sind Existenzängste dabei. Viele trauen sich vielleicht nicht, weil sie von ihrer eigenen Art eher die Schüchternen, Zurückhaltenden sind. Und wenn sie da jetzt damit rauskommen, sich outen, dass sie dann das ja vielleicht auch begründen müssen und vertreten müssen. Und wenn das nicht gerade ihre Stärke ist, dann schlucken sie das lieber runter und dann entsteht noch mehr Leidensdruck oder Depressionen, die dann sehr viel dann auch noch kaputt machen und einem das Leben noch zusätzlich erschweren. Ja. Und deswegen versuchen wir immer den Leuten zu sagen, sei doch einfach so, wie du bist. Verstell dich nicht. Du musst nicht der John Wayne sein, der hier mit breitbeinig auf den Boden rotzend irgendwo erscheint, weil so ist kein Mensch auf dieser Welt, außer diese Filmfigur. Ja. Aber sich an Filmfiguren zu orientieren, ist zum Beispiel ganz, ganz schlecht, weil das immer irgendwelche Fantasiefiguren sind. Sei doch einfach du selber. Ja, du musst auch nicht sein wie dein Bruder oder wie dein Vater oder wie dein Onkel oder bei den Mädels. Du musst nicht deiner Mutter oder deiner Tante oder Oma nacheifern. Sei einfach so, wie du bist, weil so bist du richtig. Und wenn die Leute dann eben genau dieses befolgen und dann auch ihr Coming-out machen, dann erfahren sie oft sehr viel Positives. Natürlich auch immer wieder was Negatives, weil für die einen das erstmal ein Schock ist oder erstmal mit der Situation klarkommen müssen. Aber trotzdem ist es oft eher ins Positive und sie ecken auch später dann weniger an. Also wir hören immer wieder von Diskriminierung. Ja, die gibt's definitiv. Aber man muss manchmal auch hinterfragen, warum es diese Diskriminierung gibt. Ja, also es ist nicht immer nur einer schuld. Manchmal ist es auch, wenn man irgendwas herausprovoziert hat. Ja, also ich kenne leider so einen Fall in der Arbeitswelt, der halt gesagt hat, so, ich bin jetzt eine Frau, eine Transfrau, und die aber dann darauf bestanden hat, ich muss dann auf die und die Toilette und ich muss die und die Rechte haben und als Frau muss ich dann das und das noch bekommen, weil und so weiter. Und umso mehr sie darauf gepocht hatte, umso mehr kam einfach Gegenwehr. Und das hat sie natürlich auch als diskriminierend empfunden, weil sie jetzt zum schwächeren Geschlecht gehört. Wäre sie es anders angegangen, hätte sie wahrscheinlich es viel leichter erreicht und sogar alles bekommen, was sie gefordert hätte. Es war einfach eine Art Kommunikation, eine falsche Kommunikation, die sie betrieben hat. Das ist aber nur eines von vielen Beispielen. Ja, wir haben auch bei Transjungs immer wieder mal solche Erfahrungen, aber auch da kommt es immer darauf an, was war jetzt der auslösende Punkt der Diskriminierung? Was hat der eine vorher erlebt? Was hat der andere vielleicht vorher gemacht? Das weiß man immer nie. Man liest immer sehr viel und man ist immer nur sehr einseitig. Das ist das eine. Aber was halt wirklich sehr, sehr wichtig ist und damit auch die Leute dann ihre Scham ablegen, sagen wir immer, sei einfach wie du bist. Du kannst schüchtern sein, du musst nicht der Draufgänger-Typ sein, du musst als Frau nicht die zurückhaltende Persönlichkeit, zierliche Person sein. Auch als Frau darf ich meine Meinung vertreten, ich muss es immer nur respektvoll machen.
Ihr sprecht da voll die wichtigen Punkte an und ich meine, am Ende geht es ja doch relativ viel einfach so um Geschlechternormen und das, was dann auch einfach so als Heteronormativität irgendwie verstanden wird. Ich glaube, dass es so gerade bei diesen Kommunikationsschwierigkeiten auch einfach oft viel damit zu tun hat, dass Leute so dann auch viele Vorannahmen und Vorurteile haben und auch einfach ja falsche Vorstellungen davon, wer jetzt Personen sind. Und also vielleicht könnt ihr da auch so ein bisschen nochmal erzählen, was es denn überhaupt so für Vorannahmen über Transpersonen gibt, die einfach nicht stimmen und was man auch irgendwie klarstellen sollte, dass es nicht stimmt, weil es immer noch relativ weit verbreitet ist.
Ich denke da an dieses typisch Mann, typisch Frau-Klischee, das es so gibt. Also vielleicht ein lustiges Beispiel aus eigener Erfahrung. Meine beste Freundin in Österreich, ihr Mann, konnte während der Transition nicht so wirklich was mit mir anfangen. Also er hat das Ganze ein bisschen suspekt beobachtet und wusste nicht so recht, so wie er mit mir umzugehen hat. Irgendwann eines Tages, als ich bei ihm war, haut er mir so auf die Schulter und fängt mit mir an, über Fußball zu reden. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich noch nie mich wirklich für das Thema Fußball interessiert habe und das auch nach wie vor immer noch nicht tue, weil es mich einfach nicht interessiert. Und ich fand es zum einen lustig, weil das hat mir zum einen gezeigt, okay, jetzt bin ich in diesem Mannsein bei ihm zwar angekommen, aber dann von ihm die Annahme, nachdem ich jetzt als Mann angekommen bin bei ihm im Kopf, jetzt müsste ich mich auch über Fußball unterhalten müssen, fand ich irgendwie total lustig. Und ich glaube, das sind so diese Klischeedenken, die man dann vielleicht auch manchmal hat, wo man dann vielleicht denkt, okay, du bist doch jetzt ein Kerl, also musst du doch das und das und das können. Ich kann nach wie vor nicht mit einer Bohrmaschine umgehen, aber ich stricke und häkle immer noch. Also das ist, glaube ich, hängt viel mit dem zusammen, wie ist man aufgewachsen, wie ist man sozialisiert worden, was hat man gelernt in der Kindheit, was hat man bei wem gelernt. Wenn jemand viel mit dem Papa gemacht hat, dann wird er wahrscheinlich eher gelernt haben, wie er mit der Bohrmaschine umzugehen hat. Wenn jemand viel mit der Mama gemacht hat, so wie in meinem Fall, dann hat er vielleicht häkeln und stricken gelernt. Also diese Klischees, denke ich mal, die es da so gibt, stimmen dann einfach nicht und die kann man sehr schön entkräften dann auch teilweise.
Das ist auch von Transmenschen oder so ein Irrtum, ist es immer diesen Wert auf Körperlichkeiten. Also viele gehen einfach davon aus, dass Transfrauen sich komplett operieren lassen und Transmänner sich auch komplett operieren lassen, mit allem, was auch zwischen den Beinen ist oder auch nicht mehr ist. Und das ist eine Fehlannahme, denn so wie eigentlich es viel mehr Geschlechter gibt als nur Mann und Frau, also gibt es ganz viele Zwischenstufen, so gibt es auch unterschiedliche Körperzusammenstellungen oder Konstellationen. Ja? Das sollte man einfach jedem selber überlassen, wie er seinen Körper gestaltet, damit er sich wohlfühlt oder sie sich wohlfühlt. Also das ist total wichtig. Der Jonas und ich, wir müssen bei vielen Interviews auch immer lachen. Die berühmte Frage 3 bei jedem Interview. Also die erste ist immer so, seit wann weißt du denn, dass du trans bist? Die zweite ist, ja und hast du dich schon körperlich angleichen lassen? Ja, und die dritte Frage ist generell, und wie ist es mit dem Sex? Hast du Sex?
Also, das hätte ich euch jetzt nicht
gefragt. Ja, und wie macht ihr das? Dann sagt, ja, wie machst du es denn? Also es wird immer so hingestellt, als ob Transmenschen etwas beim Sex oder beim Geschlechtsverkehr einfach total anders sind oder empfinden wie eben andere Menschen auch. Und das stimmt nicht. Jeder Mensch empfindet anders. Es gibt kein 0815 Standardprinzip. Also das gibt es laut Lehrbüchern schon, aber die Realität zeigt uns ja allen, dass es sehr unterschiedlich ist. Und das sind halt wirklich diese teilweise sehr klassischen Klischees, wie der Jonas schon angesprochen hat, und Sachen, die man eigentlich auch vermeiden sollte. Ja. Weil wenn man sich mal so unterhält, würde man jemand anderen, den man kennenlernt, fragen, ja, und wie macht ihr das beim Sex? Arbeitskollegen zum Beispiel oder wie auch immer. Also das ist ja auch nicht so.
Ja.
gibt es einen amerikanischen Kurzfilm, wenn alle Menschen trans wären und es würde sich jemand als nicht trans outen. Also mal genau diese Welt umgekehrt. Und das ist wirklich sehr, sehr lustig. Und einfach mal im Internet googeln, das ist wirklich sehr sehenswert.
Hammer.
Und öffnet einem, glaube ich, mal selber auch die Augen.
Hammer, den verlinke ich auf jeden Fall. Ich werde ihn googeln und dann in den Show Notes verlinken.
Wenn ich den Link schneller finde, schicke ich ihn dir.
Okay, voll gerne. Ja, und ich glaube halt, also gerade, was ihr schon angesprochen habt, so dieser enorme Fokus auf diesen Körper zu legen, ist schon irgendwie was, wo ich mir denke, also teilweise denke, so, das steht jetzt anderen Leuten auch überhaupt nicht zu, da zu fragen, weil es einfach eine super intime und private Sache ist und eigentlich es niemandem was angeht, was man irgendwie mit seinem Körper macht und was man beim Sex macht und ja, einfach alles.
Aber das ist auch eine Entwicklung der Zeit. Also ich weiß noch, wo ich angefangen habe, mich mit der Thematik zu beschäftigen. A, gibt es ja das Transsexuellengesetz, das 1980 ja verabschiedet wurde und auch sehr schnell wieder bestimmte Paragraphen auch wieder daraus außer Kraft gesetzt wurden. Und da war ja zum Beispiel auch das vorgesehen, dass man sich ja körperlich hat komplett angleichen müssen. Das sind ja doch sehr schwere Operationen und gefährliche Operationen. Und da hat man ja ganz schnell davon dann abgesehen und gesagt, okay, das kann man keinem zumuten. Das war also in den 80er Jahren. Dann, als ich 2004, 2005 angefangen habe, mich mit der Thematik ja zu beschäftigen, da gab es dann noch wirklich unterschiedliche Organisationen. Die einen haben gesagt, du bist transident oder transsexuell, so wie ja die Diagnose nach wie vor noch heißt, nur dann, wenn du dich komplett körperlich angleichen lässt, also die dann wirklich auch alles vorausgesetzt haben. Und wenn du das nicht machst, dann bist du nicht trans. Also auf dem Standpunkt standen die einen Organisationen und andere Organisationen waren da ein bisschen weiter und haben dann schon gesagt, nee, du selber entscheidest, wie weit du gehen möchtest. Dass es dann noch im transsexuellen Gesetz zwar kleine Operationspflichten gab, die ja dann auch Gott sei Dank irgendwann abgeschafft worden sind, haben das ja dann nochmal freier gemacht. Aber es gab, es hat sich jetzt über die Jahre einfach sehr geändert. Und dass seitdem es ja die Begrifflichkeiten auch binär und non-binär gibt, ja, die auch in den LGBTIQ-Bereich reingehören, ist man ja noch etwas freier geworden wie in die körperliche Ausstattung. Und dann wirklich jemanden kennenlernt, der halb Mann und halb Frau ist, zum Beispiel, weil er sich einfach in beiden Geschlechtern wohlfühlt und das auch seinen Körper entsprechend hat angepasst und auch sein Aussehen, ist natürlich schon sehr spannend.
Weil du es gerade angesprochen hast, also ich finde auch, dass ich irgendwie sowohl innerhalb von so einer Community als auch einfach insgesamt gesellschaftlich in den letzten Jahren auch irgendwie viel getan hat in Bezug auf das Thema. Würdet ihr sagen, dass ich so, ja, vielleicht auch einfach die Selbstwahrnehmung und damit zusammenhängt vielleicht auch das Schamgefühl verändert, wenn Transpersonen in der Öffentlichkeit sichtbarer sind oder wenn zum Beispiel Transjungs jetzt irgendwie auch mal vielleicht Idole haben, die ebenfalls Transmänner sind und dann sagen können, hey, da ist jemand, der ist so wie ich und diese Person steht in der Öffentlichkeit und so. Also wenn das Thema irgendwie einfach öffentlicher verhandelt wird oder wie würdet ihr das einschätzen?
Ich denke durch das, dass es, wie du schon sagst, Idole gibt, also auch Prominente jetzt auch gibt, die trans sind und damit ja auch in der Öffentlichkeit dann sich outen und davon berichten, ist schon das Phänomen angetreten, dass sich einfach mehr Leute trauen, auch jetzt sich zu outen, die sich vielleicht vorher nicht getraut hätten, eben weil sie aufgrund von Scham sich nicht getraut haben. Ich glaube, dass das schon was bringt, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch so, dass das Thema nach wie vor präsent sein muss, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, hey, wir sind Freaks oder die sagen, für was brauchst du denn eine geschlechtsangleichende Operation, die ist ja nicht lebensnotwendig, die diesen Leidensdruck quasi, den man hat, nicht begreifen können. Und ich glaube, dass da einfach noch ganz viel Aufklärungsarbeit notwendig ist, sowohl innerhalb der Community, wie aber auch außerhalb der Community.
Ich sehe das Ganze aber auch ein bisschen kritisch, dafür bin ich bekannt. Denn wenn es gibt diese bekannten Idole und Vorbilder, die es einfach geschafft haben, in den Medien auch wirklich präsent zu sein, mehrfach präsent zu sein. Das sind aber oft eben Menschen, die irgendwas ganz Besonderes in ihrem Leben erreicht haben und nicht nur trans sind. Ja? Also ich denke zum Beispiel an Balian Buschbaum oder an andere. Wir haben ja sehr viele auch bekannte, prominente Transpersonen, gerade in Amerika zum Beispiel, die gehen ja, was das Medien betrifft, ja nochmal ganz anders um. Aber wenn jemand so da ist und ich mir das als Vorbild nehme und weiß aber, dass ich nicht so sportlich bin oder nicht so gut aussehe oder nicht so viel Geld auf dem Konto habe, dann kann das auch wahnsinnig abschrecken. Und dann kann es auch wieder das Schamgefühl teilweise, weil ich eben nicht so toll bin, und nicht so besonders bin, auch noch sogar steigern, weil ich ja doch eben nicht wert bin, ja, weil ich nicht das und das nicht kann. Deswegen bin ich mit diesen Vorbildern immer ein bisschen vorsichtig. Jonas und ich werden auch bei uns immer wieder als Vorbild genommen, weil die immer meinen, wir sind super tough und redegewandt oder wir stehen einfach unserem Mann in Anführungszeichen. Das sind einfach gefestigte Persönlichkeiten. Das macht vielleicht für den einen oder anderen den Anschein haben. Aber auch wir haben unsere empfindlichen Punkte oder wo einfach mal Bereiche, wo man mal sagen soll, jetzt hocke ich mich irgendwo hin in ein dunkles Eck und fange einfach mal an zu heulen, ja, weil es mir gerade entsprechend zumute ist oder ich halt was auch nicht kann. Ja, das sehen die Leute oft noch gar nicht, weil sie immer nur das sehen wollen, was sie ja eben toll finden. Wenn das dann für sie aber eine Messlatte plötzlich irgendwo hinlegt, wo sie nachher nicht hochkommen, dann ist es halt auch wieder gefährlich.
Und also ich glaube, das war auch sowas, das hatte ich gelesen, dass es eben eigentlich für viele Transmänner so schwierig ist, über Scham zu sprechen, weil es eben ein so inhärent weiblich zugeschriebenes Gefühl ist, so eine unsichere Performance dann irgendwie da oft verunsichert. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch für viele Jugendliche da einfach noch so eine krasse Rolle spielt, dass sie halt versuchen, dann irgendwie extrem männlich zu sein und sich dann auch so extrem männliche Idole oder so suchen und da so vielleicht auch ein bisschen einen Zugang zu den eigenen Gefühlen und den eigenen Unsicherheiten und so verlieren. Deshalb umso cooler, dass wir heute über Scham sprechen können.
Ja, wir haben zum Beispiel bei uns in der Gruppe mal einen da gehabt, der hat gemeint, oder selber gemeint, ich glaube, ich werde nie männlich wirken, denn ich möchte nicht rüpelhaft sein oder so in diese Schlägertrupps rein oder Motorrad-Rocker-Gruppe sein. Also das ist alles nicht meins. Und wenn ich dem aber allen nicht so gerecht werde, dann kann ich ja kein Mann sein. Dann haben eben auch Jonas und ich dann erklärt, wo steht denn geschrieben, dass du als Mann das über alles sein musst. Okay. Vielleicht muss man einfach da mal, man kann sich ja sowas mal angucken, um vielleicht mal zu entdecken, hey, ist das was für mich oder nicht? Das ist wie mit dem Tanzen, ja. Geht halt mal tanzen und schaut, liegt mir das, macht mir das Spaß und wenn nicht, dann lasse ich es halt wieder. Oder singen. Das heißt immer, ja, Männer singen nicht, aber gibt so tolle Männerchöre zum Beispiel. Aber das sind halt immer so Punkte, wo ich sage, ja, such doch einfach das raus, was dir Spaß macht und gut ist. Jonas ist zum Beispiel nicht der einzige Mann, der strickt. Wir haben ganz viele in unserem Freundeskreis, die gerne stricken und ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der überhaupt nicht stricken kann, also gib mir zwei so Stricknadeln oder wie die auch immer heißen und ich mache da lieber Sushi-Stäbchen draus oder so, ja. Aber das, in unserem Freundeskreis gibt es total viele, die das machen. Ja. Das ist euch immer wunderbar. Hier ist euer Häkel- und Strickkreis. Wir sind die Handwerkergruppe.
Ja, voll.
Ja, na, ich denke auch, dass das Thema Scham einfach auch immer ein Zeigen von Schwäche bedeutet und Schwäche zeigen tut ja keiner gern. Und gerade wenn man versucht als Transmann, gerade am Anfang der Transition, ja männlich zu sein, da ist es ja noch schwieriger, wenn man dann quasi eine vermeintliche Schwäche zeigen muss. Und ich glaube, dass das auch der Punkt ist, warum viele sich da einfach auch nicht trauen, über das Thema Scham zu sprechen.
Wenn man jetzt mal nochmal so auf so eine politische und gesellschaftliche Ebene schaut, was wären dann so eurer Meinung nach Möglichkeiten, um eigentlich gerade so geschlechtsspezifische Schamgefühle irgendwie in den Griff zu bekommen oder einen anderen Umgang damit zu finden? Oder was wäre vielleicht auch wichtig für so einen schambefreiteren Umgang mit so der eigenen geschlechtlichen Identität insgesamt?
Also ich finde, dass generell dieses ganze Rollen-Klischee-Denken, was ja wirklich von Gesetzen, von irgendwelchen Verträgen bis hin zur Werbung, was es ja überall gibt. Ich sage nur, das Überraschungsei in meiner Jugend gab es eines. Ja. Heute gibt es eins für Jungs, eins für Mädchen und ein neutrales, wo ich dann sage, warum muss es das geben? Natürlich ist es für die Werbebranche Geldeinnahmen und toll und alles und dafür kann man ganze Industriezweige aufbauen, aber ist es denn notwendig? Also wenn da schon ein bisschen ein Impuls kommt generell, dass man einfach alles gleichstellt, dann das nicht das eine teurer und das andere nicht so teuer macht. Ich sage zum Beispiel nur Pflegeprodukte, Männer und Frauen. Männerprodukte sind immer billiger, obwohl sie das gleiche beinhalten wie die Damenprodukte. Ja, also wenn man das einfach alles wieder auf ein Level setzt, wäre das ein sehr gutes Zeichen.
Ja, voll. Und ich meine, also ich finde auch irgendwie, dass gerade Menschen wie ihr, die so krass viel, also auch Öffentlichkeitsarbeit leisten und sich irgendwie in Vereinen und so engagieren, das glaube ich, ihr da auch einfach wahnsinnig viel bewegt, weil ihr eben so konkret an der Lebensrealität von ganz konkreten Leuten ansetzt und denen auch irgendwie, glaube ich, wahnsinnig viel Erfahrung mitgibt und denen da auch an voll vielen Punkten wahrscheinlich einfach viel helfen könnt. So, das ist, glaube ich, voll wichtig.
Das ist das Schöne an der Peer-to-Peer-Arbeit, die wir machen, dass wir wirklich auf Augenhöhe arbeiten und eben nicht von Sozped- oder Psychologenseite her einfach von auf einem anderen Blickwinkel haben, sondern wirklich auf der Augenhöhe sind.
Ich habe noch zwei Abschlussfragen. Das sind die Standardfragen, die ich allen meinen Gästen und Gästinnen stelle. Wir haben jetzt so über ganz viele negative Aspekte von Scham geredet. Die erste Standardfrage ist aber immer, wann hat Scham euch gerettet? Gibt es eine Situation, wo euch Scham gerettet hat?
Bestimmt. Nein, weil Scham hat ja auch was Positives, weil manchmal überlegt man sich dann vorher doch noch mal, soll ich das jetzt so machen oder nicht? Also das kann auch ein Schutzmechanismus sein, bevor es wirklich peinlich wird. Wir müssen überlegen, welches von diesen vielen peinlichen Situationen, das ich in meinem Leben schon hatte.
Also mir fällt dazu jetzt nicht wirklich konkret was ein, wo mich Scham gerettet hat, muss ich sagen. Wobei ich auch nicht so viele extreme peinliche Situationen hatte, muss man auch dazu sagen. Also ich glaube, ich habe es da ganz gut hingekriegt, nicht nur schambehaftet durch die Gegend zu laufen.
Und die zweite Frage, über welche Themen möchtet ihr in Bezug auf Scham mal so mehr erfahren? Ich frage das auch immer so in Bezug auf mögliche Themen für diesen Podcast, mögliche GesprächspartnerInnen.
Also das Thema Trans ist schon nicht schlecht jetzt, ja. Also muss ich dazu sagen, ich glaube, vielleicht wäre auch mal ganz interessant zu wissen bezüglich Scham und ältere Menschen, vielleicht mal die interessante Frage in den Raum zu stellen, verliert man Scham, wenn man älter wird, wenn man dann vielleicht die Möglichkeit oder die Einstellung kriegt, so von wegen, ich habe schon so viel erlebt, ich haut nichts mehr aus dem Latschen, oder ist es als älterer Mensch trotzdem immer noch so, dass es da Situationen gibt, die mit Scham behaftet sind? Ich glaube, das wäre auch mal ein spannendes Thema.
Das ist mir das Thema Scham in der Arbeitswelt. Also wo setze ich persönlich mir Grenzen, beziehungsweise wo wird mir vielleicht vom Arbeitgeber auch Grenzen gesetzt, einmal das Thema Scham dort einzubringen. Weil das finde ich zum Beispiel auch ein interessantes Thema. Wir sind trans und wir sind unser Leben lang trans. Aber irgendwann rutscht das Thema trans auch ein bisschen in den Hintergrund, weil man einfach nur noch lebt. Aber arbeiten muss man ja doch noch bis zur Rente und das ist noch ein paar Jährchen hin. Bei uns nicht mehr ganz so lang wie bei dir.
Ja.
Aber trotzdem gibt es da bestimmt Situationen, wo auch da das Thema, glaube ich, einen immer wieder einholen kann und wird.
Das sind beides zwei richtig, richtig spannende Themen. Die schreibt die mir auf und ich würde euch total zustimmen. Also ich habe so ein bisschen was gelesen zu so Scham in der Arbeitswelt. Das ist tatsächlich ein super interessantes Phänomen, weil halt so die Arbeitswelt für viele Menschen halt auch immer wichtiger wird und Scham damit auch eine immer größere Rolle dort spielt. Und ich glaube auch gerade in Bezug auf Alter, also weil es auch so krass viele Vorstellungen davon gibt, wie Leute zu altern haben und so, ist das wahrscheinlich irgendwie mega, mega spannendes Thema. Nehme ich auf jeden Fall mit. Und ja, ich habe alle meine Fragen gestellt. Vielen Dank, dass ihr mir Antworten gegeben habt und dass ihr so krass offen erzählt habt. Das war für mich mega interessant. Und wie gesagt, ich war wirklich auch so bei der Recherche einfach echt beeindruckt davon, wie präsent es Thema für einfach viele Transpersonen ist und wie viele Transpersonen darüber auch einfach geschrieben haben, gerade auch in Bezug auf diese geschlechtliche Scham. Und also, ja, vielen, vielen Dank euch.
Dank dir.
Gerne. Dir noch ein wunderschönes neues Jahr.
Ja, euch auch. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis bald.